Die Wahrheit ist etwas Kostbares. Lasst uns sparsam damit umgehen. Die Wahrheit ist kostbar. Lasst uns deshalb sparsam damit umgehen. Dieser Spruch von Mark Twain klingt sehr bescheiden. Es ist eine lobenswerte Bescheidenheit, wenn man mit etwas Kostbarem sparsam umgeht. Aber mit der Wahrheit sparsam umgehen, das klingt irgendwie wie Lausbubenlogik. Trotzdem kann es Situationen geben, in denen es tatsächlich okay ist, mit der Wahrheit sparsam umzugehen. Das Thema heute ist Nachfolge. Die Nachbarn mitnehmen und der sogenannte Missionsbefehl. Es geht um unser Verhältnis als christliche Geschwister zu den anderen. Dass wir aufgefordert sind, weder untereinander noch nach außen jemanden anzulügen, sollte klar sein. Diese Art von Sparsamkeit mit der Wahrheit brauchen wir nicht näher betrachten. Die Lausbubenlogik kann auch ein spannendes Thema sein, aber nicht heute. Der christliche Glaube hat ja ein schwieriges Verhältnis zum Thema Wahrheit. Es passt zu unserer Zeit, dass sie keinerlei Wahrheiten mehr hören will. Kein Wunder. Das Entscheidende ist, dass es um Nachfolge geht, nicht um oberflächliche Wahrheiten. Es ist, wie Karl Barth immer schon so schön gesagt hat, wenn Jesus mich in die Nachfolge ruft, dann antworte ich nicht mit richtig oder falsch. Wenn Jesus mich ruft, dann antworte ich nicht mit richtig oder falsch, auch nicht mit Like oder Dislike. Jesu Ruf beantworte ich mit Ja oder Nein. Jesus ist eine Person. Er ist die Wahrheit im eigentlichen Sinn. Er ruft uns in seine Nachfolge und wir geben den Ruf weiter. Das ist Mission, das ist der Auftrag. Das ist das Thema für heute. Fangen wir an mit dem sogenannten Missionsbefehl. Er steht in Matthäus 28, Vers 18. Da sagt Jesus, nachdem er auferstanden ist, zu seinen Jüngern: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Der Ausgangspunkt ist alle Macht. Der Auftrag geht hin. Die Beauftragten sind, ja, wer eigentlich? Wer sind die Beauftragten? Sind es alle Christen? Sind es die Gemeinden? Dieser Text steht am Ende des Matthäusevangeliums. Er steht ja nicht zufällig dort. Matthäus wird das in irgendeiner Weise betonen wollen. Es wäre gut, das mit den Schlusstexten der anderen Evangelien zu vergleichen. Das würde aber zu lange dauern. Deshalb nehme ich nur den Schluss des Johannesevangeliums, in dem es auch um Mission geht. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sendung ist Mission. Johannes benutzt hier ausdrücklich das griechische Wort für Mission, für Sendung. Der Gesandte heißt im Griechischen Apostel. Ein Apostel ist also biblisch gesehen nichts anderes als ein Gesandter oder ein Missionar. Die Bibel benutzt manche Begriffe anders, als wir es gewohnt sind. Und die Bibel hat eine ganz klare Unterscheidung, die ich mit euch etwas genauer anschauen will. Dazu nehme ich zuerst noch die Verse 30 und 31 von dem Johannesevangelium. Da heißt es: Viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Es geht um Augenzeugen. Augenzeugen, die Jesus erlebt haben. Augenzeugen, die Jesus am Schluss als Auferstandenen erlebt und gesehen haben. Und es geht darum, dass diese Augenzeugen nicht mehr da sind. Wir können die Augenzeugen nicht mehr fragen. Wir haben nur noch das, was sie weitergegeben und aufgeschrieben haben. Wenn wir dann noch die Briefe des Neuen Testaments betrachten, dann fällt auf, dass sich zum Beispiel Paulus immer wieder als Apostel Jesu Christi bezeichnet. Das heißt, als Gesandter Christi, als jemand, den Christus selbst gesandt hat. Und er macht deutlich, dass diese ursprünglich von Christus selbst und direkt Gesandten, also die Apostel, als Augenzeugen gesandt wurden. Sie sind Augenzeugen dafür, dass Jesus auferstanden ist. Das ist die ursprüngliche Mission, die ursprüngliche Sendung. Das ist der ursprüngliche Missionsbefehl. Jesus sendet Augenzeugen hinaus in die Welt. Nicht zu den Nachbarn, sondern hinaus in die Welt. In die gesamte damals bekannte Welt. Es ist der Auftrag, die ersten Gemeinden zu gründen und Menschen in die Herrschaft Jesu hineinzunehmen. Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Seine Herrschaft ist die zentrale Aussage und das zentrale Anliegen des Neuen Testaments. Der moderne Mensch tut sich schwer damit, und nicht nur der moderne. Der Ruf in die Nachfolge ist der Ruf in die Anerkennung von Jesu Herrschaft. Das ist allerhand. Das ist nicht gerade einladend. Wenn das Thema heute heißt, ich solle den Nachbarn in die Nachfolge mitnehmen, dann wirkt das für die allermeisten Menschen alles andere als einladend. Jesus beansprucht eine doppelte Herrschaft. Die Herrschaft über die Welt und die Herrschaft über mein persönliches Leben. Das ist wirklich alles andere als einladend. Und der Anspruch wird natürlich massiv bezweifelt. Von daher ist es ganz normal, dass wir uns mit der Mission schwer tun. Es ist ganz normal, dass wir an dieser Stelle dazu neigen, mit der Wahrheit lieber ein bisschen sparsam zu sein. Als Mitarbeiter in der GU, der Glaubensunterweisung, war ich mit den Teens einmal bei einem baptistischen GU-Wochenende. Dort wurden die Teens aufgefordert, in der U-Bahn und S-Bahn selbstgemachte Traktate zu verteilen. Zuerst waren alle ganz eifrig dabei, kleine Zettel und kleine Geschenke zu basteln mit der Aufschrift Jesus liebt dich oder einem Bibelvers. Ich war ganz erstaunt, wie eifrig sie da dabei waren und ja, sich noch gar nicht so viel dabei gedacht haben. Aber als wir dann draußen waren, um die Dinger zu verteilen, dann wurde es fast allen sehr unangenehm. Sie haben mich dann gefragt, wie sie damit umgehen sollen. Ich habe versucht, ihnen die Zwiespältigkeit der Situation zu erklären. Einerseits ist es kein Verbrechen, Leute anzusprechen. Aber andererseits ist es auch klar, dass viele Leute nicht angesprochen werden wollen, zumindest nicht damit. Die Teens wollten sich dann von mir zeigen lassen, wie ich es mache, Leute anzusprechen. Ich habe oft auch Hemmungen. Ich bin da nicht begabt. Ich habe aber keine grundsätzlichen Hemmungen. Ich kann es nur auf meine Weise, die natürlich nicht jedem liegt. Die Teens haben mich interessiert beobachtet und am Ende war es hoffentlich okay für sie. Aber was ist denn biblisch gesehen unsere Aufgabe? Die Bibel unterscheidet, wie gesagt, sehr genau. Wir finden in der Bibel 4 Arten der Missionierung, die deutlich unterschieden werden. Die erste und grundlegende Art war die erste Phase der Gemeindegründungen durch die Apostel im weiteren Sinne. Apostel Jesu sind, wie wir gesehen haben, die Gesandten Jesu. die Missionare der ersten Zeit, die als Augenzeugen des Auferstandenen den besonderen Anfangsauftrag hatten. Der Begriff Apostel kann den engeren Kreis der 12 Apostel bezeichnen, aber Paulus zum Beispiel gehört nicht zu den 12. Es geht bei dem Begriff Apostel eigentlich um alle beauftragten Augenzeugen. In diesem Sinn gibt es keine Apostel mehr, weil es keine Augenzeugen mehr gibt. Selbst wenn es immer wieder Leute gibt, denen Jesus eine besondere Erscheinung schenkt und die in besonderer Weise Zeugen sein können, sind sie im biblischen Sinn nicht Augenzeugen des leibhaft Auferstandenen und deshalb nicht Apostel in diesem ursprünglichen Sinn. Es gibt immer wieder spannende Berichte von Leuten, die eine besondere Erscheinung von Jesus hatten. Zum Beispiel in ganz ungewöhnlichen Situationen, insbesondere wenn Muslime zum Glauben kommen. Manches davon ist leider fake, also gelogen oder gefälscht. Manches davon. Trotzdem gibt es das und hat es das immer wieder gegeben. Das ist auch ein interessantes Thema. Ich will es an dieser Stelle nur erwähnen, weil diese Leute mit solchen Erscheinungen, auch wenn sie echt sind, nicht im biblischen Sinn als Apostel Jesu gelten. So viel zu der ersten Gruppe, den Aposteln Jesu. Die zweite, die wir auch schon in der Bibel finden, hat in der ersten Zeit noch keine so große Rolle gespielt. Diese zweite Gruppe sind Apostel der Gemeinden. Es geht an dieser Stelle auch wieder um Gesandte, aber um die Sendung durch eine Gemeinde. Eine Gemeinde sendet jemanden mit einem bestimmten Auftrag an einen anderen Ort. Es muss kein Missionierungsauftrag sein, aber es kann. Wir haben also Apostel Jesu als erste Gruppe, Apostel von Gemeinden als zweite Gruppe. Die Bibel macht einen deutlichen Unterschied. Die erste Gruppe gibt es nicht mehr, die zweite schon. Ich war zum Beispiel als euer Missionar, biblisch gesprochen als euer Apostel, euer Gesandter in Äthiopien. Die Gemeinde Ingolstadt und die Gemeinden Backnang und Moosburg haben meine Familie an einen anderen Ort gesandt mit einem bestimmten Auftrag. Die Bibel würde das als Apostel der Gemeinde bezeichnen. Das ist also die zweite Gruppe, das, was wir mehr oder weniger als Missionare bezeichnen. Die dritte Gruppe sind die sogenannten Evangelisten. Das sind die Leute, die eine besondere Begabung haben, andere Leute anzusprechen, Leute in die Nachfolge einzuladen, Leute auf Jesus aufmerksam zu machen. Die Bibel unterscheidet da ganz deutlich. Wir haben die zwei Arten von Missionaren, die zwei Arten von Aposteln und die Evangelisten. Die Missionare, Apostel, sind gesandt an einen anderen Ort. Die Evangelisten bleiben am Ort und dienen am Ort vor Ort der Gemeinde mit ihrer evangelistischen Begabung. Der Missionar bringt die Botschaft an verschiedene Orte. Der Evangelist bringt die Botschaft in verschiedene Lebensbereiche. Ich selbst habe keine ausgesprochen evangelistische Begabung. Deshalb kann ich auch keine praktischen Tipps dazu geben. Ich habe einige der entsprechenden Bücher gelesen, finde sie aber, zumindest die ich kenne, nicht besonders hilfreich. Es wird meines Erachtens zu viel vermischt. Und das, was ich als wichtig empfinde, gilt nicht nur für diese dritte Gruppe, sondern, würde ich sagen, gilt allgemein. Zwei Punkte finde ich wichtig. Erstens, diejenigen, die ich anspreche, soll ich weder direkt noch indirekt als Missionsobjekte behandeln. Das ist unter der Würde des Evangeliums. Und zweitens, nach der Devise von Mark Twain, würde ich die Wahrheit als etwas Kostbares nicht verschleudern, aber auch nicht zurückhalten. Wer eine evangelistische Begabung hat, soll die Botschaft von Jesus nicht wie Schleuderware behandeln, sondern für sich und für die anderen als etwas Kostbares darstellen. Es ist ja nicht so, dass Nachfolge nichts kosten würde. Die Botschaft von Jesus anzunehmen, kostet etwas. Und wer keine evangelistische Begabung hat, soll sich ruhig bemühen, nicht zu sparsam mit seiner Kostbarkeit umzugehen. Damit sind wir biblisch gesehen bei der vierten Gruppe. Nicht alle haben eine evangelistische Begabung. Nicht alle sind Evangelisten. Das haben meine GU-Teens damals hautnah erleben müssen. Wer keinen evangelistischen Auftrag hat, gehört also biblisch gesehen zu dieser vierten Gruppe, zu der Gruppe der anderen Gemeindeglieder. Das ist keine Reihenfolge, keine Wertung. Es geht nur um die Unterscheidung von verschiedenen Aufgaben und Begabungen. Und nachdem Mission das Thema heute ist, habe ich diese vierte Gruppe einfach mal als Restgruppe zusammengefasst. Unter einem anderen Aspekt würde sich eine ganz andere Aufteilung ergeben. Im Neuen Testament wird es an vielen Stellen und immer wieder betont, dass es keine wichtigeren und keine weniger wichtigen Begabungen gibt. Es ist also keine Wertung, wenn ich so diese Unterscheidung mache. Für diese vierte Gruppe, also für den Teil der Gemeinde, der andere Begabungen und Schwerpunkte hat, gilt nicht der Auftrag des aktiven Evangelisierens, sondern nur die passive Bereitschaft. Das passive Evangelisieren. Also nicht wie die dritte Gruppe aktiv evangelisieren, sondern passiv. Was aber wichtig ist, dass diese vierte Gruppe die dritte Gruppe unterstützt. Die dritte Gruppe, die Evangelisten, ist sehr stark darauf angewiesen, dass sie praktisch und auch moralisch unterstützt wird. Das ist gar nicht so einfach. Und umgekehrt ist es für die Leute mit einer evangelistischen Begabung nicht einfach zu verstehen, dass andere sich schwer tun. Die Wahrheit ist etwas Kostbares. Lasst uns sparsam, aber nicht zu sparsam damit umgehen. Im Petrusbrief gibt es eine sehr schöne Formulierung dazu. Petrus sagt: Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Das ist passives Evangelisieren. Wir bezeugen indirekt denjenigen, der alle Macht und Gewalt hat. Wir geben unsere Hoffnung zu erkennen. Und wenn wir gefragt werden, sind wir Zeugen der Hoffnung, Zeugen Jesu. Jesus zu bezeugen als denjenigen, der die Welt in seiner Hand hat, ist eine echte Herausforderung. Es entspricht nicht der Alltagserfahrung der meisten Menschen. Wir können niemanden davon überzeugen. Wir tun uns ja ehrlich gesagt selbst schwer damit. Wir können und sollen niemanden dazu überreden. Wir können nur einladen, darüber nachzudenken. Ich brauche nicht zu sparsam sein mit dieser Botschaft, auch wenn ich kein Vollblut-Evangelist bin. Ich kann trotzdem das Gespräch suchen und ich kann Gott um Gelegenheiten bitten. Ob und wie der Heilige Geist das dann nutzt, liegt nicht in unserer Hand. Der eigentliche Ruf in die Nachfolge kommt nicht von uns, sondern von dem Heiligen Geist. Er zieht die Menschen, wie es im Johannesevangelium heißt. Der Heilige Geist kann Leute mit einer evangelistischen Begabung benutzen, um uns einen zusätzlichen Anstoß zu geben. Aber der Ruf kommt vom Heiligen Geist selbst. Der eigentliche Ruf kommt von innen, eben durch den Heiligen Geist. Und spätestens mit dem Ruf geht es, wie gesagt, auch um Kosten. Da brauchen wir uns und den anderen nichts vormachen. Jesu Herrschaft anzuerkennen, ist eine kostbare Wahrheit. Nachfolge kostet und ist kostbar. Jesus selbst vergleicht es mit einem Turmbau. Er sagt, dass man vorher die Kosten abschätzen muss, bevor man den Bau beginnt. Nachfolge ist etwas Kostbares. Lasst uns sparsam damit umgehen. Nachfolge ist kostbar und kostet. Lasst uns nicht zu sparsam damit umgehen. Es ist gut, einladend zu sein. Eine bessere Einladung gibt es gar nicht. Auch wenn es etwas kostet, ist es das Kostbarste, das uns passieren kann. Nachfolge ist schöner als die schönste Party. Nachfolge ist wertvoller als die wertvollste Freundschaft. Aber Nachfolge ist keine Party und ist auch kein Spaziergang. Da brauchen wir uns selbst und den Nachbarn nichts vorzumachen. Wir singen jetzt das Lied "Auf dein Wort will ich trauen".